Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu der allerersten Anmoderation von Okay Cool trifft im Stehen, denn einer meiner Kater, der liebe Samson, hat sich auf meinen Schreibtischstuhl gesetzt und er hängt da mit seiner nachweihnachtlichen Wampe so gemütlich, dass ich da jetzt nicht einschreiten wollte und deswegen stehe ich jetzt hier mit meinem Mikro in der Hand, wie bei, weiß ich nicht, Deutschland sucht den Superstar, aber so der Kampf um Platz 95, während neben mir der kleine Süßmops auf dem Stuhl sitzt und mir zuschaut. Jedenfalls, das mal beiseite, möchte ich gerne noch die Leute begrüßen, die hier zum allerersten Mal reinschalten und sich fragen, was ist denn hier los? Kann ich euch beantworten? Ihr hört gerade eine Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so war es auch dieses Mal. Ich hatte zu Gast Antu Nguyen, eine Forscherin, die einen sehr, sehr, sehr spannenden Lebenslauf bisher hingelegt hat. Sie hat studiert Kommunikation und Media Studies unter anderem an der Uni Köln. Dort hat sie ihren Bachelor und auch ihren Master gemacht und bewegt sich jetzt als Forscherin in einem Themenfeld, das ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend finde. Und zwar beschäftigt sie sich mit historischen Landschaften, generell Landschaften in digitalen Spielen, dort mit einem ganz besonderen Schwerpunkt, und zwar auf die Darstellung und Inszenierung von japanischer Kultur, von japanischen Landschaften und japanischer Architektur in Spielen wie zum Beispiel ganz aktuell Ghost of Tsushima. Und dieses Thema beschäftigt sie so eingehend, dass sie dem erst einmal jetzt einen großen Teil ihres Lebens und ihrer Freizeit und ihres beruflichen Schaffens widmen möchte. Sie ist jetzt nach Kyoto gezogen, also nach Japan, ganz frisch zur Aufnahme unseres Gesprächs. Und dort sitzt sie quasi in Startbereitschaftsposition der Berühmten, um sich dann dort an der Universität in Kyoto wissenschaftlich genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Und man kann sich schon denken, wir hatten dadurch, dass sie diese spannende Biografie, oh Gott, dass sie diese spannende Biografie schon hingelegt hat. Mein Gott, es liegt nicht nur am Wort, sondern auch, dass ich hier im Stehen anmoderiere. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Also, es liegt nicht nur an dieser Biografie, dass wir deswegen sehr, sehr viel zu sprechen hatten, sondern auch an meiner persönlichen Neugier an ihrer neuen Heimatstadt, sage ich mal. Ich habe nämlich voller Interesse erstmal sie ausgefragt, wie sie eigentlich wohnt, wo sie da so in etwa wohnt, wie man sich das vorstellen kann, weil ich das ganz, ganz, ganz faszinierend finde, nach wie vor mit Menschen zu sprechen, die so weit weg auf der Erde gerade sitzen. Normalerweise spreche ich ja mit Leuten, die in Deutschland wohnen oder in Österreich oder der Schweiz. Ganz selten auch mit Menschen, die nicht mehr hier in diesen Ecken, Breitengraden wohnen. Und das ist jedes Mal aufregend. Also eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich schon aufregend, wenn ich mit Menschen aus Süddeutschland hier spreche, weil ich mir dann auch Google Maps aufmache und mir das angucke und mir denke, wow, da liegen schon, also eine Busfahrt würde sehr lange dauern, um dahin zu kommen. Und das ist schon beeindruckend. Also, wie ihr merkt, ich kann mich auch mit 32 Jahren immer noch begeistern für die Idee des Internets. An dieser Stelle soll dieser Faszination erstmal genug Rechnung zugetragen worden sein. Jedenfalls werde ich gleich recherchieren, wie dieses geflügelte Wort richtig heißt und wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß mit meinem Gespräch mit Antu Nguyen über ihre Arbeit und das ganze Leben drumherum. Das ist übrigens für mich gerade, also ich finde das super krass, mit dir zu sprechen als eine Person, die gerade so weit weg ist von mir.
Ach ja.
Also ich weiß nicht, wie normal du das schon findest, aber ich gucke mir auf einer Weltkarte gerade unsere Distanz an und ich finde das einfach nur Wahnsinn. Ich finde das Wahnsinn, dass wir miteinander sprechen können.
Ich finde es auch super. Es ist immer, also es ist etwas, woran ich mich schon extrem angewohnt habe, einfach weil mein Partner in Australien lebt. Und diese Beziehung geht schon ganze 5 Jahre. Und 5 Jahre waren wir also in einer Long-Distance-Relationship, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? In einer Fernbeziehung. Genau. Und das heißt auch in Deutschland, als ich noch bis vor wenigen Monaten in Deutschland gelebt habe, haben wir also jeden Tag immer so, also früher war es über Skype, dann über Discord, und es waren, also in unserem Winter sind es 10 Stunden Unterschied. Und da merkt man die Distanz dann, ja.
Krass, aber da könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, dass ihr das hinkriegt. Also Fernbeziehung per se ist ja schon nicht einfach und dann auch noch über solche Entfernungen, wo man so sehr sich an die Uhrzeit anpassen muss und all das. Wow, krass. Aber jetzt bist du ja, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du musst jetzt da gleich korrigierend reinschlittern. Jetzt sitzt du ja in Kyoto, oder?
Genau, ja.
Das heißt, du bist im Grunde ja ein bisschen näher rangerückt.
Das stimmt.
Ja. Ist das schon zusammenziehen in eurer Welt?
Also wir haben uns natürlich mega gefreut, weil eigentlich war auch das so das, was sich so dann in unserer Beziehung ändern sollte. Keine extreme Zeitzonenunterschiede mehr, nur noch 2 Stunden, manchmal 1 Stunde. Flug dauert trotzdem immer noch so 9 Stunden Direktflug, glaube ich, bis da unten hin. Australien ist einfach sehr weit weg. Aber trotzdem haben wir uns eigentlich drauf gefreut, in dem Monat, also ich glaube, das war im November. Im November hat dann Australien tatsächlich ihre Grenzen geöffnet. Mhm. Und im gleichen Monat hat Japan dann wieder gesagt, nee, ist Schluss. Also es ist gerade halt wirklich, unsere Beziehung hält sich sehr gut. Wir reden immer noch jeden Tag, aber diese äußeren Umstände sind gerade komplett aus unserer Hand. Und wir haben uns jetzt schon seit 2019 nicht mehr gesehen, ja.
Krass, ey. Ich erinnere mich auch noch, ich war einmal in Australien mit einem Schüleraustausch und das war ein Flug von 23 Stunden. Und ich habe gedacht, ich komme nie wieder aus diesem Flugzeug raus. Ich wohne jetzt hier und es war auch so eine Riesenmaschine, mehrstöckig, und die hatte so Entertainment-Kram in den Sitzen drin mit Tetris und was weiß ich. Ey, ich habe gedacht, ich komme da nie wieder raus. Und nach 21 Stunden, nee, es war nach 19 Stunden umsteigen in, oh je, ich glaube in Thailand irgendwo, ich bin mir aber nicht sicher. Ey, ich habe gedacht, also wow, das war so eine Erfahrung, so lange zu fliegen. Also genau, immerhin seid ihr jetzt näher beieinander. Aber wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Du wohnst jetzt in Kyoto. Ich war noch nie dort. Ich war noch nie selbst in einem Land, auch noch nie. Wie würdest du denn jetzt jemandem, der in Deutschland zumindest schon ein paar Großstädte kennt, Kyoto beschreiben? Wie kann man sich den Vibe dieser Stadt vorstellen?
Okay, also Kyoto hat, glaube ich, im Gegensatz zu den anderen Großstädten in Japan einen ganz eigenen Vibe. Ja. Ich finde Osaka und Tokio zum Beispiel sehr ähnlich, aber Kyoto ist da nochmal eine andere Nummer. Ich finde es hier viel entspannter als Tokio. Von Tokio hat man ja oft so dieses Bild von sehr vielen Menschen, hektisch und chaotisch manchmal, aber das hat man in Kyoto eigentlich gar nicht. Es ist ruhiger hier, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, man lebt jetzt auf dem Dorf oder so.
Ja.
Es ist überall, also ich wohne wirklich sehr mittig, also extrem mittig. Es geht, zentraler geht es nicht, aber trotzdem, wenn ich ganz hart, also auf meinem Balkon bin und wirklich ganz genau schaue, werde ich auf jeden Fall irgendwie die Berge sehen, weil Kyoto nämlich von einer Bergkette umgeben ist. Das sorgt für sehr schöne Landschaften, sorgt aber auch für einen extrem heißen Sommer, weil Kyoto dann quasi so in so einem zu so einem Heizkessel wird. Genau.
Ja.
Ja.
Und wenn du jetzt rausschaust, siehst du da, sind da viele Menschen unterwegs, Kyoto Zentrum, oder sieht man da nur so 2 Leute und eine Katze?
Also ich bin zwar im Zentrum, aber das Interessanteste daran ist, ich könnte jetzt 3 Blöcke runterlaufen, komme zu so einer Hauptstraße, wo wirklich viel los ist und fast zu jeder Zeit irgendwie ein bisschen viel los ist. Aber da, wo ich konkret wohne, würde man denken, es würde hier sonst gar keiner sein. Also es ist extrem ruhig. Manchmal habe ich sogar Angst, also wenn ich hier irgendwas runterfallen lasse, dass man das so komplett hört. Im Haus.
Der ganze Häuserblock ist wach plötzlich.
Ja, genau. Einfach weil auch die Wände nicht so dick sind und auch nicht isoliert sind wie in Deutschland. Deswegen hört man auch Sachen einfacher.
Ja.
Also es ist eigentlich eine gute Balance. Ich mag das sehr. Dass man diese Ruhe hat, wenn man möchte, ja.
Ja, wohnst du in einem Mehrfamilienhaus oder ist das, also wie sieht das Haus aus?
Das Haus hat 3 Etagen und mein Vermieter wohnt tatsächlich genau nebenan in so einem Extrahaus. Also ich muss sagen, das ist etwas, worüber ich mich bis jetzt noch so ein bisschen, also ich frage mich, was da wirklich los ist. Ich habe meinen Vermieter nämlich bis jetzt noch nicht getroffen. Und alle Kommunikation, die ich bisher hatte, lief über einen Vermittler. Also in Japan ist es üblich, wenn man eine Wohnung sucht, dann geht man nicht auf wggesucht.de, sondern man muss sich erstmal mit einer Agentur in Verbindung setzen, also einem Immobilienmakler, aber ja, die verticken jetzt nicht so Land oder Häuser, die man kaufen muss oder so, sondern wirklich die vermitteln dann auch Mietwohnungen und so weiter. Mhm. Also habe ich jegliche Kommunikation mit meinem Immobilienmakler gehabt und nie ein einziges Mal mit meinem Vermieter gesprochen. Und ich glaube, er möchte einfach nur ruhig sein Geld abkassieren und nichts mit den VermieterInnen zu tun haben und das war's. Ja, also ich weiß nicht, bis jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht.
Ja, wie lange wohnst du da jetzt schon in dieser Wohnung?
Seit eineinhalb Monaten. Ich glaube, also ich bin seit eineinhalb Monaten in Japan und dann habe ich ja erstmal diese zwei Wochen Quarantäne gemacht und dann seit einem Monat bin ich jetzt quasi hier, ja.
Crazy. Ich bin seit 20 Tagen jetzt hier auch in meiner neuen Wohnung. Jetzt können wir mal vergleichen. Wie viele Umzugskartons stehen bei dir noch unausgepackt?
Ah, gar keine. Ich kam ja quasi mit nur zwei Koffern an.
Ach so, okay, ja gut. Das heißt, du musst dir dann vor Ort alles zusammen kaufen, so Möbel und sowas? Ja.
Ja, ich habe am ersten Tag direkt die IKEA-Lieferung gehabt. Ja, sehr gut. Und dann halt mir ein Schlafsofa und einen Arbeitstisch geholt. Das ist natürlich das Wichtigste. Ich kann notfalls immer auf dem Boden schlafen, habe ich nichts gegen, aber ein Tisch muss da auf jeden Fall sein mit einem Arbeitsstuhl. Und ich habe erst letzte Woche Sonntag sowas wie Kühlschrank und Waschmaschine bekommen. Also wirklich sehr spät.
Ja. Was hast du denn vorher gegessen, wenn ich fragen darf?
Also in Japan ist das so, dass sehr viele Supermärkte so Bento-Boxes, also so Lunchboxen anbieten. Und die sind dann extrem, ich weiß nicht, ob man das hört, ich glaube, man hört vielleicht einen Hund.
Gott, es ist auch noch ein Hund aus Japan zugeschaltet. Also ich drehe jetzt völlig durch, das ist ja so spannend alles. Ist das deiner?
Nein.
Ach, der wohnt vier Blöcke weiter,
wahrscheinlich, man hört das einfach. Man hört das einfach. Ich glaube, niemand darf hier im Haus ein Haustier halten, weil das stand sehr explizit in meinem Mietvertrag.
Vielleicht kommt jetzt der Moment, dass der Vermieter mal rauskommt und jetzt mal schaut, weil das ist ja jetzt ein Vertragsbruch im Grunde.
Natürlich. Okay, wo war ich? vor der
Du warst bei den Kühlschränken und den Bento-Boxen.
So um 19:30 Uhr werden diese Lunchboxen dann nochmal vergünstigt und dann bin ich dann immer hingegangen und dann habe ich mir dann die ganzen Sachen geholt und dann abends gegessen. Leider ohne Mikrowelle. Ich musste das alles immer kalt essen, aber es war okay.
Mein Gott, was für ein Leben, ey. Aber du hast es geschafft. Jetzt hast du einen Kühlschrank. Voll gut. Wie merkt man in dieser Stadt die Pandemie? Wie macht sich das bemerkbar? Ich habe auch da null Vorstellung und mir tut es fast ein bisschen leid, dass du für mich so diese ganzen Berichte abliefern musst. Aber du bist jetzt hier mein Auge vor Ort und ich finde das so faszinierend. Das heißt, wie merkt man es? Ist einfach eine Menge geschlossen oder muss man überall Ausweis zeigen? Also wie sieht das aus?
Die derzeitige Situation ist hier ja, dass die Corona-Fälle unglaublich niedrig sind, so gut wie gar nicht existieren gefühlt. Es gab auch mehrere Tage hintereinander, wo Kyoto keinen einzigen Todesfall hatte. Mhm. Und daher ist generell, glaube ich, von keiner großen Not intern zu spüren. Allerdings habe ich ja gerade schon erwähnt, dass die Grenzen wieder zugemacht worden sind im Laufe des Novembers, einfach weil diese Sorge mit Omikron kam. Und sehr viele Freunde von mir und auch andere AkademikerInnen immer noch nicht nach Japan können und schon seit über einem Jahr quasi darauf warten, hierher zu kommen, ihre Karriere und ihr Leben quasi pausieren, um irgendwann mal hierhin zu kommen und die Regierung halt sowas sagt wie, ja, wir wissen es noch nicht, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht. Also an solchen Sachen merkt man es. Wenn man hier aber lebt, außer der Tatsache, dass wirklich alle ausnahmslos eine Maske tragen, muss ich, wenn ich in einem Restaurant bin, nichts vorzeigen. Das fand ich wirklich merkwürdig, weil ich die letzten Wochen in Deutschland mich noch mit sehr vielen Freunden getroffen habe und also quasi so als Abschluss.
Ja, klar.
Und überall, wo ich hingehen muss, natürlich meinen Pass zeigen oder halt meinen Impfnachweis zeigen und so weiter. Aber hier ist das gar nicht. Null.
Ja, krass. Das ist ja schon fast schon ein kleiner Alltagsschock. Gab es denn noch mehr dieser Art Alltagsschocks jetzt, wo du 1,5 Monate in Kyoto lebst? Dinge, wo du gemerkt hast, ach, die Liebezeit, das ist ja völlig anders?
Das ist wirklich etwas sehr Alltägliches, aber ich finde immer die Servicekräfte hier, auch wenn sie total unterbezahlt werden, es gibt fast nie eine Servicekraft, die unhöflich zu einem ist. Man wird immer als Kundin wird man immer wirklich komplett hochgestuft. Mhm. Das ist einfach so in dieser Arbeitskultur verankert, glaube ich. Und jedes Mal, wenn ich dann quasi aus meinem Ruhrpott da sein, dann, also es ist einfach ein krasser Unterschied, wenn ich jetzt bei Aldi an der Kasse stehe oder hier an der Kasse stehe, man dann mit mir redet. Ich meine nicht, dass das schlecht ist in Deutschland, es ist einfach ein anderer Umgang. Und als ich die ersten 2 Wochen in einem Hotel war, also die waren dann noch mal krasser drauf. Die haben wirklich so getan, als wäre ich also die wichtigste Person in diesem Raum. Und das fand ich manchmal ein bisschen überwältigend. Ja.
Wir können jetzt von hier aus mal quasi einen Schritt also in die Vergangenheit machen. Ich frage nämlich jetzt mal, warum bist du eigentlich dort? Was hat dich dahin geführt? Welcher Wink in deinem Leben? Ich habe ja hier ein paar Dinge mir aufgeschrieben, die ich zu dir recherchieren konnte. Aber wo ist der Anknüpfpunkt? Was ist vorher passiert, dass du jetzt dort sitzt und mit mir sprichst?
Also, ich war schon mal in Japan. 2016 war ich als Austauschstudierende hier und wollte eigentlich immer mal wieder zurückkommen. Nicht permanent, aber wenigstens für ein Studium oder sowas. Und es gibt eben das Stipendiumprogramm, wofür ich mich dann beworben habe, was dann quasi das Studium hier finanziert, mit monatlichem Gehalt quasi. Mhm. Und ich hatte mich dann auf jeden Fall schon länger darauf fokussiert, dass ich das machen wollte, einfach weil ich nicht länger in der Wissenschaft in Deutschland bleiben wollte, sondern weiß, dass das wahrscheinlich gut kommen würde, wenn ich irgendwie im Ausland was machen könnte. Und meine Forschung zu Videospielen und zu Videospielkultur eben auch Japan betrifft, dachte ich mir, das würde ja keinen Sinn machen, wenn ich in Deutschland sitze und über Videospielkultur schreibe, die dann auch Japan betrifft und dann weiter in Deutschland bleibe und mich dann nicht vernetzen kann mit eventuellen ForscherInnen hier in Kyoto oder in Japan generell. Ja. Also dachte ich mir, als Zukunft, nicht nur persönlich, sondern auch für meine akademische Laufbahn, ist es sicherlich wertvoller und sinnvoller, wenn ich nach Japan kommen könnte.
Ja. Wie beurteilst du denn so die Chancen, was ist, wenn es darum geht, erfolgreich in der Akademie zu sein, in Japan versus Deutschland? Ich kenne von Deutschland und auch Österreich viele Geschichten, die sich alle eher um traurige Gesichter und Verzweiflung und Frust drehen. Aber wie ist es denn bei dir jetzt da drüben? Hast du da schon einen Einblick? Ist das eine Forschungswelt, die offen ist, auch für junge Menschen und die dann dort auch wirklich einen zukunftssicheren Platz finden können?
Also ich kann da natürlich nur strikt aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Ja, genau, also es ist schon wahr, dass es diese Programme gibt und die geben tatsächlich, also diese offiziellen Stipendienprogramme, die dann auch tatsächlich von der Regierung gefördert sind. Also mein Stipendienprogramm war sehr offen darüber, was ich eigentlich wirklich mache. Also es haben sich auch im gleichen Programm ganz viele NaturwissenschaftlerInnen beworben, die sind auch reingekommen. Also es gab da jetzt keine strenge Bevorzugung gegenüber den Geisteswissenschaften oder jemanden wie mich, die dann irgendwie sowas mit Videospielen macht. Dementsprechend gibt es das Interesse schon, einfach weil Japan auch natürlich Arbeitskräfte nach Japan holen möchte, qualifizierte. Mhm. Ob das jetzt dann wiederum heißt, dass es langfristig in der akademischen Karriere sinnvoll ist, nach Japan zu kommen, weil eventuell die Chancen hier besser sind, ich glaube nicht. Also ich habe auch schon damals in meinem Auslandsjahr mit ein paar also Professorinnen gesprochen, die ich für sehr engagiert gehalten habe. Und die haben das leider auch sehr trist gesehen. Also da muss ich, glaube ich, sagen, es ist nicht ganz anders. Also klar, Doktorandenstellen oder sowas oder sein Studium zu finanzieren mit diesem Programm, das geht. Aber langfristige Karrierestellen sind vielleicht nicht so, also ist auf jeden Fall nicht einfacher.
Ja, wie bist du da so drauf, wenn dir das vor Augen gehalten hat? Denkst du dir dann so zum einen entweder, oh, also Leute, ich beiß mich da jetzt durch und werde es euch allen zeigen? Oder ist das dann so ein vielleicht rationaleres, okay, ich hab's auf dem Schirm, jetzt, ich gucke mal, ob es dann vielleicht schon mal Zeit wäre, sich zumindest ganz grob einen Plan B zu überlegen. In welche Richtung tendierst du da so als Mensch?
Oh, also hättest du mich vielleicht vor so, keine Ahnung, 10 Jahren gefragt, hätte ich vielleicht gesagt, ja, ich beweise es allen und werde das auf jeden Fall schaffen. Aber so in den letzten Jahren habe ich auch gemerkt, dass ich wichtigere Dinge habe als meine Karriere. Wie gesagt, mein Partner, der in Australien lebt, wir wissen ja auch noch nicht, ne, wann wir wirklich zusammenziehen. Aber für mich ist zum Beispiel das Ziel auf jeden Fall, dass wir irgendwann zusammenziehen. Also frühestens nachdem ich mein Programm hier fertig gemacht habe, und das sind auch noch mindestens 4 Jahre, glaube ich.
Ja.
Ich habe keine Pläne konkret. Also ich denke noch nicht mehr über den Plan B nach. Ich bin einfach da. Also ich mache das jetzt und das Programm ist ein Traum, dass ich das bekommen habe, ist auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung gegangen. Aber ich weiß, dass ich Dinge, die mir wichtig sind, wie Familie, Freunde, nicht aufgeben werde, also nicht langfristig aufgeben werde, nur um eine Karriere zu machen, die mich vielleicht gar nicht glücklich macht.
Ja, verstehe, ja. Dieses Programm für 4 Jahre, da wollte ich nämlich auch noch fragen, was genau ist denn das jetzt eigentlich? Also bist du jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni oder studierst du oder ist das ein Forschungsstipendium? Also was genau ist das eigentlich?
Also das Programm heißt MEXT. Das wird vom Kultusministerium für das Kultusministerium, das hat einen ganz langen Namen, aber wenn man das MEXT-Stipendium eingibt, dann kommt das auf jeden Fall.
Ja.
Die fördern quasi, also es gibt 2 Wege, sich darauf zu bewerben. Versuche es kurz zu halten. Darüber,
ja, kannst du lange halten, ne? So viel wie du möchtest.
Also ich habe es einmal auf den ersten Weg versucht und bin gescheitert. Und zwar muss man sich direkt bei der Universität bewerben, an der man dann halt studieren möchte. Und damals haben die mir schon gesagt, ja, ist ja unwahrscheinlich, wir haben für dieses Jahr nur einen Platz. Und ich dachte mir schon so, ja, okay. Ich habe dann leider so 200 Euro verschwendet, um halt diese ganzen Papiere und hinzubekommen und Zertifikate zu machen, was auch immer, was die da gebraucht haben. Und dann ging das leider nicht. Der zweite Weg war, sich über die Botschaft zu bewerben. Also die in Deutschland ist es eben die deutsche Botschaft zu Japan. Und da durchläuft man quasi so ein offizielles Bewerbungsverfahren, wo man dann einreichen muss, was will man da machen, welche Wunschunis hat man. Und nach längerer Zeit wird man dann noch zur Botschaft eingeladen nach Berlin, muss ein Interview geben. Und normalerweise, so sagt man das, wenn man schon im Interviewprozess ist, hat man schon sehr, sehr gute Chancen. Nicht garantiert, aber sehr gute Chancen. Das war im Sommer, Ende Spätsommer 2020, als ich das Interview hatte. Ich habe mich Anfang 2020 beworben ungefähr. Also war schon ein ziemliches Ding. Also hat lange gebraucht. Und ja, nach einem ganz langen Hin und Her, vor allem mit der Pandemie und allem, habe ich dann im Juli 2021, also es hat fast ein Jahr gebraucht nach dem Interview, habe ich im Juli tatsächlich eine E-Mail bekommen, dass ich offiziell angenommen wurde.
Wow. Wow,
ja,
mega gut.
Und zu dem, was ich mache, man kann sich freiwillig für einen Sprachkurs erstmal anmelden, der für ein halbes Jahr geht. Das mache ich gerade. Totales Intensivprogramm, weswegen ich im Moment so ein bisschen, also ich mache diesen Sprachkurs, aber habe auch noch diese ganzen anderen Dinge als quasi angehende Akademikerin zu erledigen.
Oh Gott, und dann noch diesen Podcast hier, also direkt schon mal jetzt. Dankeschön.
Fürs Zeit. Kein Problem. Also, und mach das jetzt noch bis Februar. Und im April bin ich dann an meiner endlich eigentlichen Uni, weil ich mache das jetzt gerade an einer anderen Uni, diesen Sprachkurs.
Aber auch in Kyoto?
Auch in Kyoto.
Ja.
Und dann bin ich erstmal, was die nennen, Research Student für ein Jahr und danach fange ich dann erst mein Doktorandenprogramm an. Das ist einfach so eine quasi Probezeit, muss man so sagen. Ja.
Boah, da ist das super spannend, wenn man schon so ein bisschen ahnen kann, wohin dieser Weg führen wird, wenn man schon diese Ecksteine kennt, aber noch nicht so richtig weiß, wie sich alles ausspielen wird. Und das führt uns so wunderbar zu deinem oder zumindest zu einem der Schwerpunkte, mit denen du dich auch da wieder zumindest in der Vergangenheit beschäftigt hast. Ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt up to date bin, das muss ich dich jetzt gleich fragen. Mhm, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall in deiner wissenschaftlichen Arbeit in der Vergangenheit, Architektur in digitalen Spielen eine Rolle gespielt hat. Jetzt muss ich erstmal fragen, ist das überhaupt noch ein Ding oder sind wir schon woanders heute?
Nein, das ist auf jeden Fall noch ein Ding. Also ich mache das jetzt nicht mehr zu meinem, sag ich mal, Hauptfokus. Also, aber die Arbeit mit Marc Bonner an der Universität zu Köln hat mich auf jeden Fall da so stark informiert in meinem Denken und wie ich über Videospiele eben wissenschaftlich denke, wie sie gemacht werden, wie sie auf einen wirken, wie man da selbst als Spielerin da durchläuft durch bestimmte Landschaften und so weiter. Und dieses Wissen nehme ich jetzt quasi mit und mein jetziger Forschungsschwerpunkt ist quasi das auf, also immer noch Videospiele zu beziehen, aber ich gucke mir vor allem Videospiele an, die eine sehr bestimmte Landschaft verkörpern, und zwar japanische Städte, japanische Landschaften, wie zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel dafür derzeit ist ja Ghost of Tsushima, was ja quasi einfach nur das ist, japanische Landschaften irgendwie zu vermitteln, medial zu vermitteln durch deren Architektur. Und mache das jetzt zu meinem Schwerpunkt und frage mich, warum passiert das? Mit welchem Interesse wird das verfolgt? Ghost of Tsushima, ich weiß nicht, ob das so Allgemeinwissen ist, aber wurde zum Teil Teile von der japanischen Regierung gefördert, und zwar von der Tourismusbranche in Nagasaki. Nagasaki ist eine Präfektur, zu der auch die Insel Tsushima gehört. Und die haben halt zum Beispiel dem Produktionsteam geholfen, ihr historisches Wissen über die Insel aufzubauen, bestimmte historische Referenzen besser zu verstehen und so weiter und so fort. Und das ist quasi so mein Beispiel dafür, das ist nicht nur Interesse, also dass da mehrere Interessen reingehen, und zwar nicht nur die der VideospielmacherInnen, sondern auch so Sachen wie Tourismus, Tourismusbranche.
Du, da können wir uns inhaltlich die Hand geben. Ich mache sowas auch voller Begeisterung. Ich habe bei The Pod zum Beispiel, das ist so ein Podcast-Magazin, für das ich regelmäßig arbeite, mit denen habe ich zusammen ein Format namens Spaziergang entwickelt, und im Rahmen des Spaziergangs begutachten und durchspazieren wir Landschaften in Videospielen und auch Städte und versuchen, die Rolle eines Bewohners oder einer Bewohnerin einzunehmen, die dort leben oder die sich dort einfach umsehen, und versuchen aus dieser Perspektive dann zu beschreiben, wie sich die Spielwelt einem öffnet und inszeniert. Und das ist so eine der Sachen, die ich super, super gerne mache, und deswegen jetzt von dir das zu hören, das ist ja so faszinierend. Ich frage jetzt einfach mal so ganz basic, wenn du dir das zum Beispiel in Ghost of Tsushima anguckst, wie gehst du da vor? Du suchst dir dann vermutlich, obwohl, das weiß ich eigentlich gar nicht, also wenn du jetzt vorhast, dir diese Landschaftsinszenierung anzugucken und wie dort auch mit den Städten gearbeitet wird, mit den historischen Vorbildern, wie gehst du da ran? Wie sehen die ersten Schritte bei dir aus?
Oh, also ich spiele, glaube ich, sehr normal, wie alle anderen Spielerinnen auch. Das heißt, ich folge dann so meistens der Story, gucke mir die Karte an, gucke mir an, ob es in der Nähe irgendwas gibt, was ich schon erledigen kann, gehe dahin, verbringe so ein bisschen meine Zeit. Und das Schöne an Ghost of Tsushima ist ja auch, dass das Spiel irgendwie auch so von einem fordert, sich die Zeit zu nehmen. Dass man sich einfach mal kurz hinsetzt in einem heißen, wie heißt das, heißen Onsen, also in so einem heißen Bad, diese Quellen, genau.
Ja, genau.
Dass man sich da einmal hinsetzt und Jin dann auf einmal irgendwelche tiefen Gedanken loslässt. Und solche Momente bleiben dann immer bei mir, diese ruhigen Momente. Wahrscheinlich eher die ruhigen Momente als die hektischen. Und das finde ich dann immer am interessantesten an Spielen, wenn sie diese ruhigen Momente haben, wo man eigentlich nicht so viel machen muss. Weil das ist ja schon fast wie die Antithese zu einem Videospiel, dass man mal nichts machen muss. Und ich gucke mir furchtbar gerne Sachen an, vor allem mit der Fotografiefunktion, die ja in letzter Zeit so immer viel, also immer populärer wurde in Videospielen.
Und dann lässt du dich so quasi von der Spielwelt ganz organisch treiben und irgendwann stößt du auf Dinge, wo du sagst, ach Moment mal, das ist jetzt ein spannendes, ich sag mal, Forschungsobjekt, das gucke ich mir jetzt genauer an.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also bei Ghost of Tsushima würde ich sagen, es sind bei mir auf jeden Fall die Tempel, die man da, und die Schreine, ja, die man da aufsucht. In Japan ist es auch, also Japanerinnen machen das auch, aber Touristen vor allem auch, wenn sie hierher kommen, dass sie sich halt den einen oder anderen Tempel anschauen. Und oft ist das so, dass man dann wirklich so meterlange Treppen, also diese Treppenbesteigung dann quasi machen muss, so als schon fast religiöse Wanderung. Mhm. Und man wird dann eben belohnt mit einer super schönen Landschaft. Entweder ist es halt die Gegend selbst, also Tempel selbst, oder man landet dann auf so einer Aussichtsplattform, wo man dann zum Beispiel die Stadt oder was auch immer sehen kann. Und bei Ghost of Tsushima fand ich das so spannend, dass man daraus quasi, man hat ja die direkten Wege weggenommen, immer, also es gibt immer Treppen, die sind meistens kaputt. Mhm. Und stattdessen muss man dann mit Jin diese kleinen räumlichen Puzzle bewältigen, wo er dann klettert, wo man dann auch irgendwas aufsteigen muss. Und quasi so wird das, diese religiöse Wanderung wird dann quasi so ersetzt.
Oh.
Und das fand ich immer ziemlich spannend, ja, wie die das gelöst haben, ja.
Ja, das ist ja spannend. So habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. So Ergebnisse wie diese und vor allem auch diese Herangehensweise an digitale Spiele, wie du sie praktizierst, ist das denn etwas, wo du das Gefühl hast, das wird auch an deiner Uni jetzt dort vor Ort auch anerkennend wahrgenommen? Oder ist das so etwas, worüber eher Unverständnis herrscht? Also wie etabliert sind denn da so Game Studies eigentlich?
Also der Grund, warum ich dann auch spezifisch nach Kyoto wollte, ist, dass die Ritsumeikan University, also meine zukünftige Universität ab nächsten Jahr, tatsächlich über ein Research Game Center verfügt.
Ja.
Und sie sind die einzigen, die in Japan das haben. Was aber nicht heißt, dass in Japan keine Game Studies gibt. Also die Game Studies in Japan, die gibt's auf jeden Fall, auch wenn es ein bisschen, nicht überall, aber es gibt auf jeden Fall viele Institutionen, die das machen und meistens ist das eben mit Medienwissenschaften oder ähnlichem verankert. Also es gibt jetzt kein Game Studies Institut, aber die ein oder andere Game Studies Wissenschaftlerin gibt's auf jeden Fall. Das ist aber auch nicht so anders als in Deutschland. Also meistens, wenn man dann in den Medienwissenschaften guckt, gibt es dann immer diese eine Person, die dann Game Studies macht.
Ja.
Und in Japan ist das so ähnlich. Und
ja.
Daher wollte ich dann auch unbedingt nach Kyoto, um eventuelle Möglichkeiten zu finden, mit dem Research Game Center zusammenzuarbeiten.
Ah, das ist ja spannend. Und nochmal kurz zu diesen Spaziergängen, sage ich jetzt einfach mal, diesen Beobachtungen im Spiel selbst, die du durchführst. Ist das wirklich auch wegen deines Interesses beschränkt jetzt erstmal auf japanische Landschaft und Architektur oder schwelt in dir auch so ein Grundinteresse an anderen Regionen?
Also rein wissenschaftlich wahrscheinlich weniger, einfach ja, weil ich da nicht so informiert bin, A. Und B, ich glaube, das Interesse an Japan kommt vor allem wem sage ich das? 90s Kid, aufgewachsen mit Sailor Moon und was auch immer. Ne? Also das ist das, was natürlich immer kommt, wenn man Leute fragt, was sie an Japan interessiert. Aber über die letzten Jahre hat Japan das eben auch wirklich zunutze gemacht, diesen Ruf zu haben. Mhm. Man sieht dann auch zum Beispiel, was ja leider ein bisschen untergegangen ist, dank der Pandemie, dass die Olympischen Spiele, viele der Promotionsvideos, die das Team rausgehauen hat, das PR-Team für die Tokio Olympischen Spiele, waren auch mit sehr vielen Anime-Referenzen drin. Und auch so dieses, hey, ja, wir sind diese Popkultur, wir beeinflussen Anime und Videospiele und sowas. Und dass das so quasi auf so einem öffentlichen, offiziellen Level stattfindet, das finde ich sehr interessant. Und daher kommt auch dieses starke Interesse an Japan im Spezifischen. Also ich glaube, das nächste Land, was mir so einfallen würde, was so langsam auch wirklich diesen Trend mitmacht, ist Südkorea.
Oh, ich finde das so faszinierend. Ich muss da von dort aus mal kurz einen Schwenker machen in die 90er. Mhm. Hast du Pokémon die erste Generation gespielt?
Also nicht damals, als sie rauskamen, dann ja. später, als ich ein bisschen älter war, dann auf einem Emulator auf irgendeiner Website.
Ja. So, ja. Ich möchte fragen, wo fiel deine Wahl? Auf welches Pokémon fiel deine Wahl, als Professor Eich sagte so, such dir mal aus, Bisasam, Shikikumanda. Das würde mich mal kurz am Rande sehr interessieren.
Uff, ich glaube, ich habe Glumanda genommen.
Ich finde da so viele Leute sagen, Glumanda, ich bin Team Shiggy. Und kannst du dich noch erinnern, gab es einen Entscheidungsprozess? War das eine bewusste Entscheidung oder bist du nach, weiß ich nicht, nach irgendwas anderem gegangen?
So wie ich mich damals kenne, ich wollte irgendwas einfach, was sehr süß aussieht. Wobei Shiggy ja natürlich auch sehr süß ist. Also eben. Es sind alle sehr süß, aber ich glaube, ich fand Feuer einfach cool.
Na gut, ich geb mich damit zufrieden. Okay. okay, zurück zu dem, was du erzählt hast. Ah, genau. Ja, in Verbindung dazu, dein Studium hier in Deutschland, du hast ja an der Uni Köln studiert, deinen Bachelor und Master gemacht, beides in den Fächern Kommunikation und Media Studies. Und da fragte ich mich beim Recherchieren auch so ganz grundsätzlich, warum eigentlich? Also dein Studium begann 2014. Was war vor 2014, dass du gesagt hast, so, das will ich jetzt studieren. Hast du dir da schon vorgenommen, du willst mal irgendwo mal in der Richtung landen, in der du jetzt auch gelandet bist? Oder waren das Fächer, die dich einfach per se interessiert haben? Oder welche Idee steckte da dahinter?
Also ich habe zwei Fächer studiert, und zwar Medienwissenschaften und English Studies. Und ich habe mein Abi 2013 gemacht. Das heißt, ich habe ein Jahr lang quasi also bei einem sehr bekannten schwedischen Einzelhandel gearbeitet, einfach nur um so ein bisschen Arbeitserfahrung zu sammeln, um mir auch so ein bisschen die Zeit zu geben, zu überlegen, was will ich dann machen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich mir dann sehr, sehr sicher war, dass ich auf jeden Fall Medienwissenschaften machen wollte. Einfach weil ich mich schon immer, also irgendwas mit Medien, das war es jetzt nicht unbedingt, aber dieses kritische Denken über Medien, vor allem über Popkultur, Film, Bücher, Literatur, wie auch immer, dass mich das schon immer, also das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, auch in der Schule. Mich dann immer sehr gerne für irgendwelche Referate freiwillig gemeldet, wenn es darum ging. Also ich
glaube, das waren die Erweckungsmomente. Also Entschuldigung, aber das waren die Momente, in denen du gemerkt hast,
So politisch über Medien nachzudenken, glaube ich. Also, wenn man das so zusammenfassen kann. Also, ich glaube, einer der ersten so Impulsvorträge, die ich jemals hatte in der Schule, war in der 9. Klasse als, oder 10. Klasse als, in Winnenden, der Amoklauf war.
Ja.
Und dann ging es so halt um die Diskussion darüber, sind Videospiele gefährlich? Und ich in meinem, wie alt ist man denn in der 10. Klasse? Man ist dann so 15 oder so.
Ist der 16 irgendwie so, ja.
In meinem 15-jährigen Ich war natürlich total gekränkt davon, von der Idee, dass Videospiele einen gewalttätig machen würden, aber habe das halt quasi in einem Referat vorgetragen, dass selbst wenn man das Argument nehmen würde, dass Counter-Strike den Amokläufer dazu geführt hätte, irgendwie das nachzuahmen, dass es keinen Sinn macht, weil in Counter-Strike es gar nicht darum geht, irgendwelche Leute umzulegen, sondern dass es dann eine bestimmte Strategie gibt und so. Und das hatte ich eben schon so drin, bevor ich überhaupt irgendwie von irgendwelchen medienwissenschaftlichen Theorien eine Ahnung hatte. Und seitdem hat mich das dann immer so ein bisschen festgehalten. Ich hatte so eine Schülerzeitung, habe dann immer so die Mediensektion dann übernommen und so weiter. Also es war schon immer drin. Und für mich war aber die schwierige Frage eher so, was mein zweites Fach sein sollte. Und das war ja English Studies. Ich hatte da tatsächlich kurz überlegt, Japanisch zu nehmen. War mir aber nicht sicher, einfach weil da schon bestimmte Grundkenntnisse vorausgesetzt waren. Ich war mir nicht sicher, ob ich dann nicht hinterherfallen würde, ob das nicht schwierig ist. Weil ich wusste dann, ich hatte zwar Interesse an Japan, aber ich wusste nicht, ob ich auch talentiert genug gewesen wäre, um auch Japanisch zu lernen. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Und ich war schon sehr komfortabel mit Englisch und habe es geliebt, auf Englisch zu sprechen und zu kommunizieren und dachte mir dann eben, ja, warum nicht? Also da finde ich dann Englisch schon auch eine gute Entscheidung und habe es nicht bereut. Also englische Literatur hat mir auf jeden Fall nochmal eine andere theoretische, ein paar andere theoretische Einblicke gegeben, so zum Beispiel was Kolonialismus betrifft und so weiter. Das habe ich nämlich vor allem da gemacht.
Fiel es dir denn dann wirklich schwer, Japanisch zu lernen? Weil du hast es ja dann gelernt. Wie war es denn so? Hast du dann gedacht, ach komm, so schlimm war es gar nicht?
Also ich lerne immer noch. Und ich finde es, also obwohl ich schon ein Jahr lang in Tokio war, 2016, und obwohl ich jetzt den Kurs nehme, ich muss sagen, also für mich ist ja, also für mich ist Japanisch eine wirklich sehr schwierige Sprache. Wenn es nur darum gehen würde zu sprechen, wäre es wahrscheinlich in Ordnung. Ich hatte zum Beispiel, also heute kamen Leute, um das Internet zu installieren, was leider nicht geklappt hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Es hat nicht geklappt und hätte ich meine japanische Freundin nicht hier gehabt, wäre ich total verloren gewesen.
Ach, du liebe Zeit.
Weil meistens ist das so, wenn Sachen ohne Probleme vorangehen und ich dann quasi Sachen mehr oder weniger abnicken kann, dann ist das okay. Also wenn alles quasi nach Skript geht, ja.
Ja.
Wenn aber irgendwas aus dem Skript, also wenn da irgendwas passiert, womit ich nicht rechne, irgendwelche Probleme, irgendwie was, wo ich dann irgendwie stärker nachhaken muss oder irgendwie verhandeln muss, das kann ich nicht. Das ist immer noch, das fällt mir immer noch schwer. Ich versuche immer mein Bestes, aber ich merke wirklich immer, wie sehr ich dann an meinen so sprachlichen Kenntnissen gepusht werde. Yeah. Und es fällt mir daher auch, also es ist im Moment nicht so einfach, in Japan zu leben, jeden Tag halt die Sprache benutzen zu müssen. Natürlich lernt man dann viel, aber man setzt sich dann vor allem auch immer in sehr vielen Stresssituationen aus.
Ja, macht das auch was mit deinem Ankommensgefühl in Japan? Weil ich kenne das aus meinem Erasmus-Jahr in Rom. Italienisch, das habe ich natürlich vorher gelernt und dann ging das auch alles schon. Aber ich habe gemerkt, gerade zu Beginn, als ich Italienisch in so Alltagssituationen noch nicht so gut beherrscht habe und dann auch von meinen Gegenüber, die jetzt auch keine Ausweichsprache konnten, wie jetzt Englisch oder so, unverständlich angeguckt wurde oder auch vielleicht genervt oder frustriert, dass das mit mir was gemacht hat. Das war so ein Gefühl von, ich fühle mich hier immer noch nicht so richtig angekommen, auch vielleicht nicht so wohl und irgendwie wie so ein Fremdkörper im Alltag. Ist das ein Gefühl, was du auch spürst in diesen Situationen?
Ja, auf jeden Fall. Und fast die ganze Zeit. Und ich bin da, glaube ich, auch noch ein bisschen sensibler.
Oh.
Also, als ich 2016 das erste Mal hier war, war ich in einem Wohnheim und es waren andere Studierende da und ich musste quasi nichts machen, so wirklich, und konnte die ganze Zeit Englisch reden, solange ich halt mit anderen Freunden unterwegs war. Und das ist auch der Grund, warum ich in diesem einem Jahr nicht so viel Japanisch gelernt habe, also wirklich auch umgesetzt habe. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass es dieses Mal anders wird. Deswegen wohne ich alleine. Deswegen wollte ich unbedingt nicht in einem Wohnheim sein. Und in der ersten Woche direkt nach der Quarantäne musste ich nämlich zur Bank, um mein Bankkonto zu eröffnen. Und dann ging es
auf Fachsprache.
Ging es direkt los. Also ich hatte dann halt sowas wie halt gesagt, ich möchte gerne mein Bankkonto eröffnen, aber mein Japanisch ist einfach nicht so gut. Und die hatten wirklich sehr viel Geduld mit mir. Die waren wirklich unglaublich nett, aber trotzdem fühlt man sich dann eben wie ein Fremdkörper.
Ja.
Und als dann der Moment kam, wo sie dann sagten, wir können leider kein Bankkonto eröffnen, weil sie hatten schon eins hier in 2016. Haben sie dazu noch ihre Sachen? Und da war ich komplett lost. Also das war unglaublich stressig, einfach diese ganze Situation zu navigieren. Es hat unglaublich viel Papierarbeit hier. Ich weiß nicht, ob schlimmer als in Deutschland. Auf jeden Fall fühlt es sich genauso schlimm an.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es war so stressig und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, okay, du machst jetzt Probleme für diese Menschen, einfach weil die nicht mit dir reden können. Und diesen Gedanken habe ich sehr oft und es ist nicht gesund, um eine Sprache zu lernen, wenn man die ganze Zeit denkt, man ist ein Problem. Und das ist unglaublich herausfordernd für mich, auch jetzt noch nach 1,5 Monaten, das quasi diesen Gedanken loszulassen und es einfach so gut wie möglich ist, es zu kommunizieren, ohne sich dann damit irgendwie fertig zu machen.
Ja. Du, das glaube ich. Also das glaube ich. Ich drücke dir dafür einfach nur die Daumen und kann vielleicht die Situation auflockern mit einer kleinen Anekdote, die für mich aber peinlich ist. Bist du bereit dafür? Hast du dafür
Ja, ich bin bereit.
Kapazitäten?
Ja.
Okay, Achtung. Ich habe in Rom ja studiert und da kam es zu der Situation, ich habe sehr schnell wachsendes Haar. Hallo, ich muss zum Friseur. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich dir problemlos Forschungsliteratur übersetzen, ich konnte mich in Vorlesungen reinsetzen, ich konnte hier Statuen datieren auf Italienisch. Aber beim Friseur, also in der Alltagssituation und dann beschreiben, wie ich die Haare haben möchte, das wird schwierig. Und dann bin ich das im Kopf durchgegangen und habe gemerkt, das kriege ich, glaube ich, gar nicht hin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt einfach anders und zwar selbst. Und dann bin ich zu so einer Art Späti gegangen, habe mir einen italienischen Wein gekauft, habe diesen Wein geöffnet, was davon getrunken und mir dann, weil ich auch keine Haarschere hatte, mir eine Bastelschere gegriffen und damit einfach selber die Haare geschnitten. Aus der puren Verzweiflung heraus. Und jetzt kommt der große Twist. Dieses Ereignis war vor, boah, 12 Jahren, 10 Jahren oder so. Und dann guckte ich mich im Spiegel an und dachte mir, ach, das ist doch eigentlich voll okay. Also bis jetzt niemand an, also bis nicht 3 Leute an einem Tag unabhängig voneinander sagen, Dom, das sieht richtig schlimm aus, mache ich das einfach weiterhin so. Und ich war seitdem nie wieder beim Friseur. Nie wieder. Ein prägendes Ereignis.
Ich mochte, wie die Lösung zu dem Problem war, erst gar nicht hinzugehen.
Ja, okay, da hast du recht. Ich glaube, das ist so ein Charakterding. Ich habe, oder damals zumindest, ich habe das dann quasi die Situation mir ausgespielt in meiner Fantasie, bin verschiedene Szenarien durchgegangen und keines der möglichen Szenarien, das mir einfiel, gefiel mir. Also es endete immer dann in meinem Kopf in der Situation, dass mich ein Friseur unverständlich anguckt und sagt, bitte gehen Sie, verlassen Sie diesen Laden, ich rufe gleich die Polizei. Da habe ich mir gedacht so, nein, ich mache das selbst. Oh je, ja, aber stimmt, ich bin gar nicht erst hingegangen. Hast du auch dir vorher eine Krawatte gemacht? Also, das ist jetzt auch ein ausgedachtes, geflügeltes Wort, das gibt's ja gar nicht. Hast du dir auch vorher groß Gedanken gemacht, ob das richtig schief gehen könnte oder bist du einfach mal hin, frohgemut?
Ja, also ich gehe da, also ich habe zwar nicht damit gerechnet, dass die mir einfach quasi verneinen, mir ein Bankkonto zu eröffnen,
Ja.
aber ich hatte mich schon, ich gucke dann immer im Internet nach, ob es da irgendwelche Phrasen gibt, die ich dann schon mal wissen sollte. Ich habe mir dann zum Beispiel beigebracht, was dann Kontonummer und Konto halt auf
Ja.
Japanisch ist und ja und so weiter. Also ich glaube aber, dass so dieses Doomsday-Feeling, also dieses, man bereitet sich immer auf das Worst-Case-Szenario vor. Das hatte ich heute, als dann halt die Leute fürs Internet kamen.
Oh.
Weil, also es ist vielleicht furchtbar langweilig, aber das ganze Prozedere, um überhaupt hier Internet zu bekommen, wenn man es nicht schon bekommt durch
Ja.
das Gebäude, also die meisten Gebäude in Japan haben eigentlich schon Internet an sich, das sind die VermieterInnen, die dann halt dafür verantwortlich sind. Aber meine Wohnung kam leider ohne Internet, was hier erstmal kein Problem ist, weil mir mein Immobilienmakler gesagt hat, kein Problem, das musst du dir dann halt nur selbst holen. Und ich so, okay, das hört sich gut an. Also, ne, in Deutschland ist das ja auch. Man holt sich einen Vertrag und dann muss man sich halt selbst Internet holen. Hier ist es aber so, dass quasi wirklich von so einem Mast, wo die ganzen Kabel sind, man muss dann quasi professionelle Leute ranholen, die dann diese Kabel verlegen zu deinem Zimmer, zu deiner Wohnung oder andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Rohre im Haus benutzen,
Oh
um
Gott.
diese Kabel zu verlegen. Und ich hatte vor einer Woche halt den Termin gemacht, dass es für heute sein sollte und bin dann komplett durchgedreht. Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn die mir sagen, es geht nicht? Und ich sitze da und kann dann einfach nicht sagen, gibt es andere Möglichkeiten oder, und dann gibt es ja, also, das ist wirklich eine Installation, wo dann
Ja.
irgendwelche Fachbegriffe, technischen Fachbegriffe benutzt werden, von denen
Ja.
ich ja keine Ahnung habe. Wenn
Nee.
ich schon auf Japanisch, also, manchmal Probleme habe, einfach so Sachen wie ein Bankkonto und sowas. Also, wie soll ich dann Sachen über Internet und Kabelverlegung und sowas verstehen? Stehen. Und ja, das Ergebnis war heute, Elektrotechniker kam, wollte die Kabel verlegen, irgendwas geht nicht, weil meine Wohnung im dritten Stock ist, es ist zu hoch, irgendwelche Rohre fehlen, man konnte das Kabel einfach gar nicht verlegen. Ich hatte eine Freundin da, die mir zum Glück das alles übersetzt hatte. konnte dann quasi meinen Immobilienmakler dann auch nochmal die Erklärung, die Situation erklären. Aber hätte ich keine Möglichkeit gehabt, dass mir jemand das übersetzt, wäre eine komplette Stresssituation gewesen.
Oh Gott.
Also es war schon stressig, als man mir gesagt hat, quasi, nee, geht nicht, gar nicht. Und ich schon so, scheiße. Also, boah, also wie soll ich das jetzt, was mache ich jetzt ohne Internet, wenn ich jetzt quasi nur mobil habe, weil als nicht nur Forscherin, sondern auch als Gamerin, brauche ich Internet und ich brauche wirklich viel davon. Und da bin ich jetzt gerade in so einem kleinen Tiefpunkt in meinem Leben.
Nein, da holen wir dich raus. Das ist so lustig auch. Also wir haben es im Vorgespräch ja schon rausgefunden, dass wir beide mit dem Hotspot hier sitzen. Ich habe ja auch so eine Problemsituation gerade. Und ich habe auch dasselbe Problem wie du mit den Datenmengen. Ich habe das gar nicht gecheckt auch erst, weil ich hier auch, also völlig... ich brauche einfach mal Urlaub. Ich sag, wie es ist. Und dann saß ich da, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich saß auf meiner Couch vor ein paar Tagen und hatte die PlayStation an und eigentlich nur, weil ich offline irgendwas spielen wollte für die Arbeit. Aber das Ding hat sich automatisch mit meinem Hotspot verbunden und hat halt schön die Updates runtergeladen. Und dann saß ich so, mein Handy fängt an zu schreien und zu rufen und sagt, Dom, guck mal auf das Display übrigens. Und dann gucke ich da so drauf und dann steht da, hallo Herr Schott, Sie haben Ihr Datenvolumen aufgebraucht, wollen Sie was dazu kaufen? Und ich habe mittlerweile mit meinem Mobile-Anbieter einen Chatverlauf, der ist länger als mit meiner Mutter. Da steht dann immer so von dem Mobile-Anbieter, hallo Herr Schott, wollen Sie mal wieder ein bisschen Datenmengen dazu kaufen? Schreiben Sie Speed oder schreiben Sie Data. Und dann sage ich natürlich zurück Speed und Data und noch
Data.
Was.
Ja.
Ich habe jetzt sogar nachts versucht, die mal zu überlisten. Ich habe, also jetzt kann ich es ja sagen, es hat ja nicht geklappt. Das heißt, ich mache mich ja nicht strafbar. Ich habe dann gedacht, wenn die nachts schlafen, schicke ich denen nochmal eine SMS mit Data. Vielleicht kriege ich dann was obendrauf oder so. Aber nein, Überraschung, es ist automatisiert. Ein Roboter antwortete mir, nein, Herr Schott, das haben Sie schon mal gekauft, kriegen Sie nicht. Und jetzt sitze ich hier mit meinem Mobile-Hotspot und habe jetzt, also wirklich, nachdem ich 25 Mal kleine Datenpakete dazu gekauft habe, so Babypakete, habe ich jetzt rausgefunden, es gibt auch die Möglichkeit, einmal einen Festpreis zu zahlen und dann einen Monat lang unbegrenzte Datenmengen zu haben. Toll.
Okay. Also, ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, ja.
Also im Grunde fast bankrott. Also es ist einfach.
Also meine Geschichte zu diesem ganzen Mobile-Hotspot-Ding ist, normalerweise, wenn man nach Japan kommt, ist es sehr beliebt, sowas wie Pocket-Wi-Fi zu holen.
Ja.
Und Pocket-Wi-Fi kann man einfach mit sich rumtragen, so ein kleines Gerätchen, wo eigentlich nur eine SIM-Karte drin ist und man bezahlt halt dafür für 2 Wochen oder so. Das ist für Touristen eine super Option. Und ich wusste schon davon, weil ich eben hier schon auch noch 2019 gereist bin und habe das gleiche Ding benutzt. Und das wird dann immer, bei fast jedem Pocket-Wi-Fi-Anbieter wird das dann halt vertickt als Unlimited, super High Speed, was auch immer pro Monat, also und man bezahlt den Festpreis. Das habe ich natürlich bei Wort genommen, wenn man mir sagt Unlimited, ist es Unlimited, ne?
Oh nein.
Und jetzt kommt's. Unlimited ist nicht ganz korrekt. Es stimmt zwar schon, dass man immer Internet hat, aber irgendwann wird man gedrosselt. Und in meinem Fall waren es dann so 100 Gigabyte und 100 Gigabyte waren bei mir innerhalb von einer Woche weg. Und hab dann auf eine sehr harte Art und Weise herausgefunden, dass es das Unlimited halt nicht Unlimited heißt. Und ich wurde dann so langsam gedrosselt, dass ich eigentlich nichts mehr machen konnte. Also für mich war das auch nicht mal Internet. Das hat halt gereicht, um bei WhatsApp Nachrichten zu schreiben, aber keine Fotos und keine Sprachnachrichten natürlich. Das waren wirklich ein paar sehr isolierende Tage, weil ich konnte nicht mit meinem Freund sprechen, ich konnte nicht mit der Familie reden, konnte quasi nichts machen, sobald ich dann quasi aus dem Unigelände raus war. Und ich habe dann meinen Anbieter dann nochmal geschrieben und die meinten, die haben mir dann noch einfach ein zweites Ding geschickt und wollten das andere gar nicht zurückhaben. Also habe ich jetzt 2 und bin jetzt eben auf 2 Gigabyte pro Monat beschränkt. Und ja, so benutze ich gerade Internet. Und das waren wirklich harte Tage. Das war nämlich auch gerade nach der Quarantäne in der neuen Wohnung, wo ich dann mich unglaublich alleine gefühlt habe. Das war schrecklich.
Ja.
Ach, Ja.
Und ich meine, es gibt im Leben die Phasen, in denen muss man lernen, mit Einsamkeit klarzukommen, aber es sind nicht ja. diese Momente. Dafür war, das war der Nein. falsche Moment.
das war auf jeden Fall der falsche Moment. Es war furchtbar. Deswegen diese ganze Internetsache, das ist jetzt so wirklich,
ja.
dass es auch heute wieder so eine Dimension angenommen hat. Es ist schon wirklich, also, ja. die meisten, die ich kenne, haben das Problem nicht, weil sie eben in Studentenwohnheimen wohnen oder in einer Wohnung wohnen, wo es Internet schon gibt. Deswegen ist es extrem verwunderlich, dass es bei mir eben leider nicht klappt. Und ich schaue mal, wie es dann sein wird. Ich hoffe, ich sehe leider es noch kommen, dass ich auch noch bis, keine Ahnung, wann vielleicht bis Sommer, Anfang des Sommers nächsten Jahres dann noch ohne Internet, also ohne richtiges Internet wahrscheinlich hier sitze.
Boah, ich drücke dir die Daumen. Wie war denn eigentlich, das wollte ich auch noch fragen, das interessiert mich wirklich brennend, wie war denn so die Stimmung bei den Technikern, als sie gemerkt haben, das klappt nicht? Weil ich denke sofort an die deutschen Technikererfahrungen, die ich hier schon hatte, und da sehe ich es direkt vor Augen. Der Typ hier in, weiß ich nicht, Hamburg, kniet sich hin, guckt ins Rohr rein und sieht, es klappt nicht, und dann macht er erstmal so ein Geräusch, so ein oh, was haben sie denn da wieder gemacht? Und dann hört man ihn ausatmen. Dann holt er sein Handy raus und dann ruft er irgendeine ominöse Nummer an und labert da irgendwas. Und dann guckt er mich an und sagt, das klappt nicht. Das klappt nicht. Können Sie vergessen. Können Sie vergessen. Und das ist die Stimmung, die ich hier erwarten würde. Und jetzt frage ich mal, wie war es denn bei dir? Was ging ein Raunen durch den Raum, als festgestellt
nein.
wurde?
Nein. Also, da muss ich sagen, also, der Herr war sehr jung eigentlich.
Ja.
Ich würde ihn jetzt auch vielleicht so 30 höchstens einschätzen.
Ja.
War sehr professionell, war sehr nett und ich habe dann halt in den schwierigen Momenten dann eben über meine Freundin gesprochen und er hat dann nochmal ihr erklärt, warum es nicht geht und auch wirklich sehr geduldig und hat sogar ich habe ihn sogar gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich meinen Immobilienmakler anrufe und er ihm das nochmal erklärt, was das Problem ist. Hat er auch sofort gemacht, keine Probleme, kein Widerspruch, nichts, hat sogar, als er dann am Ende gepackt hat und dann alles wieder halt so hingelegt hat, wie alles war, hat er sogar gefragt, ob ich noch irgendwelche Fragen hätte und so, und eigentlich war es super. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, die Serviceleute sind hier einfach, es gibt andere Standards hier.
Ja, also ich glaube, und da können wir den Bogen wieder schließen. Du hast ja auch die Ruhrpott-Vergangenheit, hast dir ja erzählt. Dieses Ruppige hat ja auch, finde ich, was. Ich finde das
ja,
eigentlich auch
Fall.
Immer ganz lieb. Das ist wie so ein Bär, der in die Wohnung reinkommt. Und du weißt schon, der hat natürlich auch Krallen und Zähne und so und könnte dich zerreißen in der Luft. Aber tief drin ist dieses Bärchenherz. Und das ist immer so, deswegen mag ich diese Menschen eigentlich ganz
auf
gerne.
Auf jeden Fall.
Aber ich muss dir auch sagen, so wie du das gerade beschreibst, auf so eine Erfahrung hätte ich auch mal Lust. Also, das
es ist
so
immer schön. Ja, es ist schön, wenn man beides kennt, glaube ich.
Ja.
Also,
ja. Also schön. Du, jetzt sag mal, ich habe jetzt 2 Daumen, ja? Also ich habe 2 Daumen zur Verfügung. Von all den Dingen, die du mir jetzt erzählt hast und vielleicht auch nicht erzählt hast, für was soll ich denn jetzt die Daumen am meisten drücken? Also du hast 2 Wünsche quasi frei. Für die Zukunft, für deine aktuelle Situation, was sind die 2 Dinge?
Oh mein Gott, also wenn das jetzt aus dem Gespräch nicht klar geworden ist, ich möchte einfach nur Internet.
Ja, es wurde klar. Okay.
Ich möchte einfach nur Internet. Weil, also Internet ist einfach das, was mich zu meinen Liebsten vernetzt. Zu Hause, wo auch immer das ist, Australien, Deutschland, Freunde in Japan, wo auch immer. Oder zu dir, zu deinem Podcast.
Ja.
Also ohne Internet läuft das halt nicht. Und für die Zukunft, das ist eine große Frage.
Lass dir ruhig Zeit. Du lass dir Zeit, überlegst, das ist ja auch eine große Entscheidung, denn diese Daumen sind ja wirkmächtig. Was du jetzt sagst, wird wahrscheinlich einen starken Booster bekommen.
Ich hoffe, es ist trotzdem eine sehr nahe Zukunft, aber dass ich diese 4 Jahre hier gut überstehe und dass ich sehr viel mitnehmen kann, dass ich aus der Erfahrung lerne und dass ich daraus ein bisschen erwachsener werde mit meinem Leben und in allen anderen Facetten meines Lebens.
Du, richtig schön. Ich habe richtig fest den Daumen dabei gedrückt.
Danke.
Ich hoffe, das bringt irgendwas. Weißt du, was es mir gebracht hat? Ein richtig tolles Gespräch. Ich fand das richtig schön. Das war ein faszinierender Einblick in dein Leben und ich kannte dich ja vorher auch gar nicht, aber also so spannend und auch was du zu deiner Wohnsituation erzählst. Und dann haben wir auch noch den Hund gehört. Also ich bin völlig begeistert. Also vielen Dank für diese Offenheit und diesen kleinen Blick in eine Welt, die ich noch nicht kenne.
Kein Problem. Sehr gerne.
Ja, ich drücke dir die Daumen, wie gesagt, für die beiden Dinge und vielleicht sogar noch für mehr. Und wünsche dir einfach einen fantastischen Abend. Ich habe ja gelernt, wir sind ja hier mit Zeitverschiebung. Das heißt, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und dass einfach alles gut geht bei dir.
Danke. Vielen, vielen Dank, Dom. Das schätze ich.
Sehr gerne. Und dann sage ich einfach mal, bis bald, ne?
Bis bald.
Ja, ich hab's vergessen. Da warst du mit dieser Band los. Ich glaube, ich brauche mal mehr Bandbudget. An dieser Stelle kleiner Hinweis, ihr könnt dieses Projekt finanziell unterstützen. Auf Steady. Da gibt's einen Link in der Folgenbeschreibung für knapp 5 Euronen. Bekommt ihr nicht nur jeden Freitag super tolle, geile Formate, extra noch zugeschustert, sondern auch das Wissen, dass ihr die Band darin motiviert, in Zukunft auch noch den ein oder anderen Takt extra drauf zu geben. Jedenfalls, ich habe natürlich vergessen nachzugucken, wie das geflügelte Wort rund um die Rechnung nun heißt, ist aber auch egal. Man muss auch nicht alles in der Welt wissen, das ist so ein bisschen das Prinzip von Fans von Hütchenspielereien. Auch die genießen ja durchaus dieses gefährliche Hobby, weil sie sich damit abfinden können, nicht immer die Kugel unter den kleinen Becherchen zu finden. So, bin ich denn jetzt hier hingekommen? Jedenfalls, Glücksspiel ist doof, lasst das. Wascht euch stattdessen die Hände und helft, dass diese Pandemie ein Ende findet. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit da draußen oder viel besser eigentlich noch da drinnen. Gebt auf euch 8 oder auch 9, je nachdem, wie weit die Spendierhosen heute gedehnt sind. Und bevor ich jetzt noch weitere Verbrechen an der deutschen Sprache verübe, wünsche ich euch einfach ein tolles Leben. Bis nächste Woche.